Herzlichen Dank für dieses Chorlied. Mein Vater, der sich selber als religiös unbegabt bezeichnete, ließ es sich nicht nehmen, am Weihnachtsabend immer dieses Lied zu singen. Als Solo-Vortrag. Ehre sei Gott in der Höhe, daran habe ich mich gerade erinnert. Ich lese uns die Weihnachtsgeschichte nach Johannes. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe, also durch das Wort, gemacht. Und ohne das Wort ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis, aber die Finsternis hat es nicht ergriffen. Es war ein Mensch von Gott gesandt, der hieß Johannes. Der kam zum Zeugnis, um von dem Licht zu zeugen, damit alle durch ihn glaubten. Er war nicht das Licht, sondern er sollte nur Zeugnis ablegen von dem Licht. Das war das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn gemacht, aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Vollmacht, Gottes Kinder zu werden, solche, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen eines Mannes, sondern von Gott geboren sind. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als die des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Die Weihnachtsgeschichte nach Johannes. Eigentlich ist es nur dieser eine Satz, und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Dazu muss man vielleicht wissen, dass Johannes das jüngste der vier Evangelien schreibt. Drei Jesusbücher gab es schon vorher auf dem Büchertisch der Urgemeinde damals. Es waren das Markus-Evangelium, das Matthäus- und das Lukas-Evangelium. Und Johannes schrieb sein Jesusbuch als letzter. Viele Ausleger meinen erst so um 80, 90, vielleicht auch um 100 oder um 110 nach Christus. Einige wenige, denen ich mich gerne anschließe, sagen, 70 vor Christus ist der späteste Termin. Berühmte Theologen übrigens, die das sagen, aber eine Minderheit. Aber wie auch immer, Johannes hat also, bevor er sein Evangelium schrieb, die anderen Evangelien schon vorliegen gehabt. Die anderen Weihnachtsgeschichten, so wie sie Matthäus und Lukas uns überliefern. Also die Geschichte von der Krippe und von dem Kind und von Maria und Josef und den Hirten auf dem Feld und den Weisen aus dem Morgenland und von Herodes, dem Kindermord von Bethlehem, Flucht nach Ägypten, all das gehört ja zu den Weihnachtsgeschichten, die uns Matthäus und Lukas erzählen. Das sind Weihnachtsgeschichten, die man gut aufführen kann. Und immer wieder sind es die Krippenspiele, die uns an die Weihnachtsgeschichte nach Matthäus und Lukas erinnern. Mit Johannes 1, mit dieser Weihnachtsgeschichte, ist das schon schwieriger. Wie kann man aufführen, was hier steht? Da fehlen die vertrauten Figuren. Da geht es um Licht und um Leben, um Finsternis. Gut, das kann man mit Kerze und mit anderen Hilfsmitteln darstellen. Aber so eine richtige Weihnachtskrippengeschichte will daraus nicht werden. Als ich diese Geschichte in den letzten Tagen neu las, erinnerte ich mich an ein Erlebnis in meiner Kindheit. Ich war zum ersten Mal im Theater im Norden in Ostfriesland. Da gab es ein Kino, das konnte man notweise auch zum Theater umbauen. Und wir gingen mit der Schulklasse dorthin, um Herrn Puntila und seinen Knecht Matti zu sehen. Ich habe von dieser Geschichte, von diesem Theaterstück damals nicht viel verstanden. Bertolt Brecht ist der Autor. Aber dann wurden wir hinter die Bühne geführt. Das war übrigens die Landesbühne Niedersachsen, Wilhelmshaven. Und wir sahen Backstage sozusagen die Technik. Und ich weiß noch, wie ich als Kind sehr ernüchtert war von dem, was also hinter der Bühne passierte. Das Stück hatte mich fasziniert, obwohl ich es nicht verstand. Und hinter der Bühne dann diese für mich damals kalte Technik. Viele, viele Jahre später war ich mal in Hamburg bei dem großen Musical Das Phantom der Oper. Und ich hatte das Vorrecht, auch dort mal hinter die Bühne zu gucken, in den Backstage-Raum. Eine gewaltige Technik. Dieses Musical fängt ja damit an, dass ein riesen Kronleuchter sozusagen ins Publikum hineinrauscht und kurz über den Köpfen dann Halt macht. Man kriegt also Panik, wenn man das nicht weiß, was da mit diesem riesen Kronleuchter passiert. Und die ganze Lichttechnik und all diese Dinge durften wir sehen und ich war fasziniert von dieser Technik. Und so geht es mir mit diesem Abschnitt aus Johannes 1. In früheren Zeiten konnte ich wenig damit anfangen, mit dieser Weihnachtsgeschichte nach Johannes. Die war irgendwie ernüchternd. Sie klang irgendwie so, als wenn man den Weihnachtsbaum nach draußen trägt, die Krippe abbaut, die Geschenke hat man angeguckt, damit gespielt, Weihnachten ist vorbei. Und heute, wo ich nun schon lange mit Jesus unterwegs bin, ist für mich die Weihnachtsgeschichte nach Johannes faszinierend. Johannes zieht den Vorhang weg und lässt uns hinter dieses Kind in der Krippe schauen. Hinter Maria und Josef, hinter der Weihnachtsgeschichte von Bethlehem. Was passiert da? Backstage sozusagen. Und da teilt er uns mit. Und ich muss dazu sagen, er schreibt eigentlich gar nicht für die Bethäusler in Jever. Sondern er schreibt für gelehrte Leute in Kleinasien. Er hat wahrscheinlich sein Evangelium in Ephesus geschrieben. Und Ephesus war ein Schmelztiegel. Einmal der griechischen Philosophie auf der einen Seite, die übers Mittelmeer dorthin gerutscht war. Und fernöstlicher Weltanschauung der Gnosis zum Beispiel. Und das mischte sich in Ephesus. Und außerdem gab es in Ephesus auch eine bedeutende jüdische Synagogengemeinde. Und diese Leute hat Johannes vor Augen, als er sein Evangelium, sein Weihnachtsevangelium, überhaupt das Evangelium, sein Evangelium schreibt. Deswegen verwendet er Begriffe wie Licht und Leben und Finsternis. Das waren in der griechischen Philosophie und auch in der Gnosis stehende Begriffe, mit denen arbeitet man. Über diese Begriffe hielt man Vorträge und schrieb Bücher. Und er bezog das alles auf Jesus Christus, den Mensch gewordenen Sohn des lebendigen Gottes. Das erste, was er uns über dieses Kind in der Krippe erzählt, ist, dass dieses Kind zwar zur Welt gekommen ist, damals vor 2000 Jahren, aber dass dieses Kind eine Vorgeschichte hat. Jesus ist nicht erst im Augenblick der Zeugung entstanden, wie manche annehmen, und sich deshalb große Gedanken machen darüber, wie das denn mit der Jungfrauengeburt funktioniert haben soll. Johannes sagt, dieser Jesus, der da geboren wurde, den gab es schon vor aller Zeit. Im Anfang war das Wort. Und wenn man sich diese Worte mal auf der Zunge zergehen lässt, dann stellt man fest, dass dort, wo wir Anfang sagen, wo also alles anfängt, beginnt, das Wort schon war. Das heißt, schon eine Vergangenheit hatte. Unbegreiflich. Es war das Wort vor aller Zeit. Jesus selber kommt immer wieder auch darauf zu sprechen, wenn er mit Menschen redet. Dass er vor aller Zeit beim Vater war, bei Gott war. Und dann sagt Johannes, und dieses Kind in der Krippe ist nicht nur das Wort, das am Anfang war, sondern es ist auch das Wort, durch das Gott alles geschaffen hat, was es gibt in der sichtbaren und auch in der unsichtbaren Welt. Also dieses Baby in der Krippe, hilflos, in Windeln gewickelt, dieses Baby in der Krippe ist das Wort, mit dem alles geschaffen worden ist, was in der sichtbaren und unsichtbaren Welt existiert. Und versteht ihr jetzt, warum die Hirten kommen, ja, dieses Baby sehen? Was würden wir machen, wenn wir ein Baby sehen? Wir würden es vielleicht rausnehmen aus der Krippe und aus dem Kinderwagen und es schaukeln. Aber sie fallen vor diesem Kind anbetend nieder und ähnlich machen es die Weisen aus dem Morgenlande. Weil sie ahnen, dass in diesem Kind mehr ist, als nur eben ein Kind, das man gerne auf den Arm nehmen möchte. In diesem Kind ist das Wort, mit dem alles gemacht wurde. Wir wissen, die Schöpfungsgeschichte beginnt so. Und Gott sprach, es werde und es ward. Da ist Jesus. In ihm ist das Leben, sagt Johannes hier in seiner Weihnachtsgeschichte. Das heißt, alles, was lebt, und wir kennen ja unterschiedliche Formen des Lebens, unterschiedliche Aggregatzustände des Lebens, wenn man so will. Das Leben der Pflanzen, das Leben der Tiere, das Leben der Menschen. Und dann gibt es noch dieses besondere Leben in der unsichtbaren Welt. Die Engelwelten, von denen wir ja nur einen ganz kleinen Ausschnitt kennen. Und alles, was irgendwie Leben heißt und Leben bedeutet, das hat in diesem Wort, in diesem Kind, in der Krippe, seine Wurzeln, seine Ursache. Das Leben war in ihm. Und da geht Johannes noch ein Stück weiter. Und er sagt, dieses Wort ist nicht nur das Wort, das Gott gesprochen hat, das über seine Lippen ging, gewissermaßen damals, als er sagte, es werde und es ward Licht und Finsternis voneinander schied, irgendwann auch den Menschen erschuf. Dieses Wort war bei Gott oder noch genauer gesagt, Johannes, dieses Wort war Gott, ist Gott. Also in diesem Kind in der Krippe kommt nicht nur ein Mensch zur Welt, sondern der lebendige Gott selbst auf geheimnisvolle Art und Weise. Wir müssen nicht alles verstehen. Aber Johannes sagt, so ist es. Dieses Kind in der Krippe ist der Mensch gewordene Gott. Und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Das ist das Zweite, was Johannes uns mitteilen will. Dass dieser gewaltige, große Gott, der in seinem Wort zu uns kommt und Fleisch wird, unter uns gewohnt hat. Und nun müsste man Griechisch können, wie Werner Bayer. Der würde uns dann nämlich mitteilen und sagen, dort steht ein besonderes Wort für Wohnen in Johannes 1. Die griechische Sprache kennt mehrere Wörter, die man mit Wohnen im Deutschen übersetzen kann. Dieses Wort heißt wörtlich eigentlich übersetzt Zelten. Das Wort ward Fleisch und zeltete unter uns. Und die Juden in Ephesus, die das Johannesevangelium vielleicht zum ersten Mal lasen, wurden an dieser Stelle natürlich hellhörig. Denn immer wenn sie das Stichwort Zelt hörten, dann dachten sie nicht an Camping wie wir. Pfadfinderfreizeit. Sondern dann dachten sie an die Stiftshütte. Das war das Zelt Gottes. Und wenn sie von sich und von ihrer Geschichte behaupteten, dass Gott unter ihnen zeltete, dann meinten sie diese Stiftshütte. Gott war ja in dieser Stiftshütte gegenwärtig. Mose wurde ja ab und zu mal dort zum Rapport bestellt, in die Stiftshütte. Sein gewaltiges Zelt, ein Vorbild dann des späteren steinernen Heiligtums, des Tempels in Jerusalem. Und da wurde Mose zum Rapport bestellt. Und er musste dort andanken. Was passierte dann? Nun war eine gewaltige Wolkensäule in der Tür dieses Zeltes. Als ein Zeichen, ich, Gott, bin da. Jahwe, ich bin der, ich sein werde. Ich bin da, ich bin gegenwärtig. Und dann hat Gott mit ihm gesprochen, ihm neue Anweisungen erteilt und so weiter. Und das Volk sah nur diese Wolkensäule. Und wusste, Gott zeltet unter uns. Früher wusste ich nicht, warum man als Theologiestudent unbedingt Griechisch lernen muss. Einer hat mich mal gefragt, du bist doch gar nicht in Griechenland Pastor werden, sondern in Deutschland. Aber manches wird verständlicher, wenn man in den Grundtext hineinschaut. Das Wort war Fleisch und zeltete unter uns. Im Alten Testament sagt Gott, ich würde viel lieber unter euch zelten, als in einem steinernen Gebäude mein Zuhause, meine Dépendance hier auf der Erde haben. Das war in der Zeit, als es darum ging, einen Tempel in Jerusalem zu errichten. David wollte gerne so einen Tempel errichten, weil die anderen Völker hatten auch alle Tempel und sie hatten nur eine Bundeslade, die in einem Schuppen stand. Und da dachte er, Mensch, das wäre doch wunderbar, Gott, wenn wir auch so einen Tempel hätten. Und da sagt Gott zu ihm, ich würde so gerne viel lieber in einem Zelt unter euch wohnen. Ich bin ja Camping-Fan, muss ich an dieser Stelle sagen. Es gibt nichts Schöneres, als zu zelten. Das ist eine ganz besondere Atmosphäre. Wenn der Regen auf das Zeltdach trommelt, da kann man ganz gemütlich schlafen. Und ich lasse es mir nicht nehmen, jedes Jahr wenigstens eine Woche irgendwie in meinem Iglu-Zelt zu verbringen. Das ist eine wunderbare Sache. Und ich kann Gott gut verstehen, dass er lieber zeltet, als in einem steinernen Gebäude wohnt. Aber ihm ging es vor allem um die Nähe zu seinem Volk. Um den Hautkontakt gewissermaßen. So Zeltwände, das sind keine wirklichen Wände. Da kann man hindurchhören, da hört man, was in den Nachbarzelten passiert. Rechts und links. So wollte Gott unter seinem Volk sein. Wie einer von ihnen. Er wollte unter ihnen zelten. Und es ist ganz interessant, dass Johannes, der Evangelist, häufiger dieses Wort verwendet. Auch in seiner Offenbarung. Da heißt es, da redet er vom Himmel. Und da sagt er, dass es im Himmel, in der Herrlichkeit, keinen Tempel mehr geben wird. Also kein festes Gebäude. Wir kriegen eins, sagt er dort. Jeder kriegt eine Wohnung. Jesus sagt, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten, eine Wohnung zu bereiten. Und wenn ich sie fertig habe, komme ich wieder, um euch zu holen. Aber Gott hat in seinem eigenen Haus, im Haus des Vaters, keine eigene Wohnung. Und dann heißt es, und da kommt wieder dieses Wörtlein vor, und Gott wird bei ihnen wohnen. Und dort steht wieder, und Gott wird bei ihnen zelten. Und sie werden sein Volk sein. Und Gott, der Herr, wird mit ihnen sein. Das ist, wenn man so will, das Höchste und das Schönste und das Größte, was über den Himmel ausgesagt werden kann. Dass Gott bei uns zelten will. Er hat selber keine feste Wohnung. Und ich stelle mir das und ich denke, das darf man mir so vor, dass Gott von Wohnung zu Wohnung zieht und sein Zelt vor unserer Wohnung aufbaut. Und uns sagt, ich möchte gerne rein. Ich möchte in deine, ich möchte bei dir Wohnung machen. Ich möchte engste Gemeinschaft haben mit dir. In der Herrlichkeit, in der Ewigkeit. Und deswegen verzichte ich auf Palast, auf Tempel, das alles distanziert. Das trennt solche dicken Tempelmauern. Wir wissen das vom Tempel in Jerusalem. Nicht? Da gab es das Heilige und das Allerheiligste und den Vorhof. Da gab es Mauern. Das distanziert alles. Der hohe Priester durfte nur einmal im Jahr ins Allerheiligste. Das Volk musste draußen stehen bleiben. Gott sagt, ich will zelten. Ich will ganz nah an euch ran. Vor eurer Haustür. Wir waren mal im Campingurlaub in Polen. Und wir waren in dem Dorf, in dem meine Großmutter und mein Großvater aufgewachsen waren und auch meine Mutter, Schlesien, Oberschlesien. Und wir standen vor zwei Häusern und ich versuchte die Erzählung meiner Großmutter in meinem Kopf lebendig zu machen. Welches dieser beiden Häuser, eins von den beiden musste es sein, ist das Haus deiner Großmutter. Und während wir dort so standen mit unserem Wohnwagen, ging plötzlich die Tür auf, bei einem dieser Häuser. Und eine Frau kam heraus und mit Händen und Füßen nötigte sie uns, einzukommen. Und wir kamen rein und der Tisch war gedeckt. Alles, was die polnische Küche bot, war dort aufgetafelt. Und dann setzten wir uns dorthin und haben gegessen. Wir waren verwundert, aber wir konnten nicht erklären, warum wir verwundert waren. Dann wurde irgendwann eine Dolmetscherin geholt und als sie uns hörte und dann diese freundliche Gastgeberin, da fing sie an zu lachen. Stellte sich nämlich heraus, dass sie auch aus Besuch auf Deutschland warteten, die auch mit einem Wohnwagen kommen wollten. Den sie noch nie vorher gesehen hatten, diesen Besuch. Und dann luden die uns ein an den Tisch, sozusagen aus dem Wohnwagen, aus dem Zelt in Anführungszeichen, in die Wohnung hinein. Und wir durften später auch dort bleiben. Und das Haus meiner Großmutter war nicht dieses, sondern das Haus nebenan. Ganz interessante Erfahrung. Und immer wenn ich höre, dass Gott, dass Jesus zeltet und das Wort ward Fleisch und zeltete unter uns, dann habe ich dieses Bild vor Augen. Da steht er mit seinem Wohnwagen, mit seinem Zelt vor unserem Haus. Und er wartet darauf, dass wir rauskommen. Er klopft sogar an, sagt die Bibel. Und er wartet, dass wir die Tür aufmachen. Dass wir zusammen kommen rein. Und ich bete nicht mehr länger, komm Herr Jesus, sei unser Gast. Sondern mach es wie Zachäus, der Jesus mit Freuden aufnahm. Und während Jesus hineingeht, und ich stelle mir das so vor, bei Zachäus im Wohnzimmer sitzt, verändert sich, verwandelt sich das Leben von Zachäus, ohne dass Jesus ein Wort sagt. So ist das, wenn Gott uns persönlich begegnet. Wenn Jesus uns hautnah sozusagen begegnet und trifft. Wenn du ihn reinlässt in deine Wohnung. Das Wort ward Fleisch und zeltete unter uns. Und Johannes, der Jesus ja persönlich kennengelernt hatte, sagt, und wir sahen seine Herrlichkeit. So wie die Hirten auf dem Feld und die Weisen aus dem Morgenland und sicherlich auch Maria und Josef. Wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit, wie sie nur der eingeborene Sohn vom Vater haben kann. Kein Mensch hat so eine Herrlichkeit. Aber diese Herrlichkeit ist in Jesus Christus Mensch geworden, Fleisch geworden. Und warum? Damit er einziehen kann bei dir. Ja, stell dir vor, der gewaltige Gott möchte bei dir einziehen, in seiner Herrlichkeit. Wird doch nicht funktionieren. Da könntest du nicht mehr sehen, so wie Johannes es sagt, und wir sahen seine Herrlichkeit. Die kann man nicht sehen, als Mose der Herrlichkeit Gottes begegnete. Was hat Gott dann gemacht? Damit er nicht erblindet. Er hat ihm die Hände auf die Augen gehalten. Und er konnte nur dem Herrn hinten nachschauen, so heißt es. Wenn die Herrlichkeit Gottes ungebremst in unser Leben kommt, dann würden wir vergehen. Die Hirten sind ja schon beim Engel umgefallen und haben Panik gekriegt. Aber wenn die Herrlichkeit Gottes in unser Leben kommt, Leute. Und so kommt Gott in seiner Herrlichkeit als ein Mensch gewissermaßen in unser Leben. Er zeltet als ein Mensch vor unserer Haustür und er will, dass wir ihn reinlassen. Jesus spricht auch davon und sagt, ich möchte gerne Wohnung machen in euren Herzen für mich und für den Vater, sagt Jesus. Und am Ende in der Herrlichkeit bei Gott, da hat er Wohnung für uns gemacht. Und wieder dasselbe Bild, Gott zeltet unter uns und möchte hautnahen Kontakt zu seinem Volk und zu seinen Leuten. Die Erfahrung, die aber das fleischgewordene Wort damals machte, war, er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf, sagt Johannes. Und ich sag's mal, ohne dass man das jetzt in Israel hört. Zum Glück. Stellt euch vor, sein Eigentum hätte ihn damals aufgenommen. Was wäre denn mit uns gewesen? Wir wären sicherlich gesegnet worden. Wir hätten auch was mitgekriegt vom tausendjährigen Friedensreich. Davon bin ich überzeugt. Aber wir wären nie in diese tiefe, enge Beziehung zu Gott gekommen. Deswegen wird ja hier auch angefügt, die aber, die ihn aufnahmen, denen gab er Vollmacht, Kinder Gottes zu werden. Versteht ihr, das ist das tiefe Geheimnis von Weihnachten. Gott wird Mensch, das Wort der Logos wird Mensch, zeltet unter uns. Und wer diesen Zelter aufnimmt in sein Leben, bekommt eine Vollmacht, der wird ein Kind des lebendigen Gottes. Diese Leute aus Polen damals, von denen ich erzählte, zu denen sind wir in kein verwandtschaftliches Verhältnis getreten. Wir haben uns noch einige Jahre zu Weihnachten geschrieben. Aber irgendwann, wenn man sich nicht mehr so sieht, aus den Augen verliert, dann bleiben ja Beziehungen auch auf der Strecke. So ist das auch mit diesen Leuten gewesen. Aber wenn Gott in dein Leben kommt, wenn du Jesus, das fleischgewordene Wort, aufnimmst, bekommst du Vollmacht, mit Gott in ein Verwandtschaftsverhältnis zu treten, ein Kind Gottes zu werden. Und ein Kind Gottes werden heißt, mit Gott in so ein Verhältnis zu treten, was unauflöslich ist. Unverlierbar. Der Lateiner sagt Charakter indelebilis. Ein unzerstörbarer Charakter, den du dann erhältst und bekommst. Und ich erinnere an dieser Stelle noch einmal an Mose. Mose war ein Mitarbeiter Gottes. Und irgendwann hat er so kräftig versagt, dass Gott dieses Mitarbeiterverhältnis kündigen musste. Kennen wir alle aus dem Geschäftsleben. Und wir wissen auch voneinander, dass Freundschaften zerbrechen können. Ganz enge Freundschaften. Und je enger eine Freundschaft war, wenn sie denn zerbricht, umso katastrophaler wird es. Wenn ich in meiner Nachbarschaft Probleme habe, aber meinem Nachbar nicht unbedingt mein Freund ist, ist das nicht so ein großes Problem. Dann geht man sich einfach aus dem Weg. Und dann lässt man den anderen. Aber wenn man befreundet war mit einem Menschen und diese Freundschaft geht auseinander, dann hinterlässt das ganz tiefe Spuren der Verletzung in unseren Herzen, in unserer Seele. Aber Freundschaften können zerbrechen. Können auch mal stillgelegt werden für einige Zeit. Vielleicht neu wieder aufflammen. Aber ein Kindschaftsverhältnis kann nicht zerbrechen. Gott bleibt immer mein Vater, wenn er denn mein Vater geworden ist, durch Jesus. Gott bleibt immer mein Vater, Egal, was passiert zwischen einem Sohn und einem Vater. Der Sohn bleibt immer Sohn und der Vater immer Vater. Deswegen auch in der Geschichte vom verlorenen Sohn redet der Vater immer noch von seinem Sohn. Auch als er weggegangen ist. Auch als er am Schweinetrog landet. Und als er zurückkehrt, stinkend und schmutzig. Es ist der Sohn. Mein Sohn war tot, aber immer noch mein Sohn. Und siehe, nun ist er zurückgekehrt. Deswegen kam Jesus in die Welt. Deswegen wurde das Wort Fleisch einmal, um unter uns zu zelten, um anzuklopfen und dann denen, die ihm die Tür aufmachen, eine Vollmacht zu geben, nämlich in ein unverlierbares Verhältnis zu Gott zu treten. Eigentlich an dem Verhältnis, das er selber zu seinem Gott hatte, zu partizipieren. Deswegen beten wir ja auch unser Vater im Himmel. Mein Vater und euer Vater, sagt Jesus. Also ihn als den wunderbaren großen Bruder auch zu bekommen an unserer Seite. Er schämte sich nicht, uns seine Brüder zu nennen. Das Wort ward Fleisch und zeltete unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Und ob du bislang zugehört hast oder nicht, aber wenn du diese Herrlichkeit erleben willst, da bitte ich dich jetzt einfach in der Zeit der Stille zu sagen, Herr Jesus, bleib nicht länger draußen vor der Tür stehen. Zelte nicht länger in meinem Lebensgarten, sondern komm rein und mache Wohnung. Und wer das sagt, erlebt seine Herrlichkeit. Lass dir diese Chance nicht entgehen. Weil deine Zukunft wird davon bestimmt. Und wenn du ihn hier reinlässt, dann lässt er dich da oben rein. Wenn du ihn hier Wohnung machen lässt bei dir, dann macht er auch Wohnung für dich im Hause seines Vaters. Du brauchst dich nicht verändern. Du brauchst vorher nicht aufzuräumen. Dafür steht Zachäus und viele andere Geschichten in der Bibel. Du brauchst nicht mal den Tisch zu decken, wie wir es damals in Polen erlebt haben. Du kannst ihn reinholen in dein Leben, auch wenn es ganz kaputt ist. Aber wenn du ihn aufnimmst, bekommst du die Vollmacht, ein Kind des Vaters im Himmel zu werden. Und dazu lade ich dich ein. Amen.